Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance. Wir haben den Movember und das ist ja eigentlich so der Monat der Männer, sage ich immer schön. Und wie ihr wisst, mein Name ist erstmal Kendra Zwiefka, für diejenigen, die mich nicht kennen, liegt es mir daran, dass ich hier Männer einlade und vor allem auch Männer mehr über ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Und heute sitzt mir Andreas hier gegenüber und Andreas und ich sind schon länger in Kontakt und es hat aber auch ein bisschen länger gedauert, bis er sich jetzt doch dazu entschlossen hat, diesen Podcast mit mir zu machen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Andreas heute hier sitzt, weil es geht wirklich um ein ganz, ganz berührendes Thema. Und er teilt nämlich eine Geschichte, über die kaum sowieso jemand spricht und eben auch kaum ein Mann darüber spricht. Und zwar ist es Peniskrebs. Und deswegen ist es eine sehr seltene Diagnose. Über Andreas, die mitten in deine Lebensphase kam, du bist 61 Jahre alt und die ohnehin schon sehr herausfordernd war. Und deswegen finde ich es auch so, so wichtig, dass du uns heute mitnimmst, dass du heute darüber sprichst, dass wir gemeinsam eben auch deine Situation uns anschauen und vor allem auch den Weg, den du gegangen bist, was das Ganze vor allem auch mit dir gemacht hat und wie wichtig es aber auch ist, wir haben eben schon im Vorgespräch darüber zu sprechen, auch gerade eben das Tabuthema zu brechen, dann vor allem die Scham auch zu verlieren und vor allem auch nicht jedem Arzt zu glauben, sondern da auch seine ganz eigene Devise zu bekommen. Und nach der Diagnose ist letztendlich ja noch eine andere Diagnose entstanden. Da möchte ich jetzt aber auch nicht zu viel von verraten, weil das ist ja auch deine Geschichte und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist und dass du heute vor allem auch diese Lanze brichst, über dieses so, so wichtige Thema vor allem auch zu sprechen und ich bin mir sicher, dass du hier ganz, ganz vielen Männern auch Mut machen kannst, aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich hier sein darf, dass du mir die Möglichkeit gibst, über diese unangenehme Krebsart. Ich meine, alle Krebsarten sind unangenehm, aber Krebsarten, die den Intimbereich, den Schambereich betreffen, über die wird dann doch eher weniger gesprochen. Bei Männern eben, ich sage mal, der klassische Prostatakrebs. Das ist jetzt mal rein äußerlich keine Geschichte. Das ist natürlich trotzdem eine psychisch schwere Geschichte. Dann haben wir den Hodenkrebs bei Männern, der hauptsächlich bei jungen Männern auftritt, die dann eher darüber reden. Da gibt es auch relativ viel Content drüber. Und dann gibt es eben diesen Peniskrebs, von dem ich ganz ehrlich sage, bis mir einer das gesagt hat, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es das gibt. Wie gesagt, ich wohne hier im beschaulichen Riedberg, bin 61 Jahre alt, war in 2023, bin ich zu einem Hautarzt gegangen. Beziehungsweise habe mir einen Termin beim Hautarzt gemacht, weil ich eine Veränderung an der Eichelspitze gesehen habe. Ich hatte das Ganze schon, ich kann es überhaupt nicht sagen, weil ich habe dem nicht so viel Bedeutung zugehört. Es war halt eher so eine farbliche Veränderung. Es hat nicht wehgetan, es hat nicht gejuckt, es war gar nichts. Irgendwann hat sich das dann farblich noch verändert und dann habe ich gedacht, na, was hast du dir denn da geholt? Wahrscheinlich ein Pilz. So, klassisch, ne? Ja. Kann man sich auf jeder öffentlichen Toilette holen oder über den Partner oder was auch immer. Okay. Ich war verheiratet, irgendeine Fungizidcreme garantiert irgendwo rum. Damit habe ich dann erstmal alles eingeschmiert eine ganze Weile. Ist aber irgendwie nicht besser geworden. Ich kann nicht sagen, das Ganze ging nicht über Wochen, ich glaube sogar über Monate. Beziehungsweise am Anfang 2023 hat sich dann meine Frau von mir getrennt. Und wie solche Geschehnisse oder Ereignisse oftmals sind, gibt es auf einmal wieder einen anderen Blick auf einen selbst. Der Trott ist weg, es gibt neue Herausforderungen. Ich habe irgendwie gemeint, ich glaube, ich muss mich mal wieder um mich selber kümmern. Ich bin so gut wie nie krank. Damals zu dem Zeitpunkt war ich sehr sportlich, bin viel gelaufen, auch über 100 Kilometer Läufe habe ich gemacht, hatte mich kurz vorher noch für den Mauerweglauf angemeldet, das ist einmal um Berlin herum, 100 Meilen, also ich war wahrscheinlich das fitteste Ich, was es gab. Es gab das eine oder andere, was mich störte, und der andere dieser komische Fleck. So habe ich mir bei meinem Hautarzt einen Termin gemacht, bin dann irgendwann dahin, habe das. Auch dann, da fängt die Geschichte dann an mit der Scham und musste mich dann vor einer Ärztin ausziehen. Boah, zurück macht man außer für seine eigenen Frau oder sowas oder Freundin nicht so oft vor irgendwelchen fremden Frauen. Okay, da fing das an, die hat sich das angeguckt, hat gesagt, recht kryptisch und hat gesagt, ja, da müssen wir mal gucken. Hat sich ja bedeckt gehalten, hat gesagt, Hildebrand, da müssen wir mal eine Biopsie machen. Wir müssen auch mal ein bisschen was von wegschneiden und das einschicken. Ich sage, alles klar, hört sich nicht so toll an, aber wer A sagt, muss auch B sagen. Ersten Schritt gemacht, da vorne hingegangen, neuen Termin geholt. Ich glaube, eine Woche später oder sowas schon bekommen. Übrigens auch sehr interessant, wenn man Krebs hat, kriegt man immer schnell Termine. Das habe ich auch festgestellt. Manchmal ist es ein Joker. Auch nach der OP, nachdem man gesund ist. Nicht zum Nachher. Nachher mit Fehlenszeit. Auf jeden Fall kriegte ich schnell einen Termin. Eine auch eine lustige Geschichte. Ich saß jetzt im Wartezimmer. Auf einmal lugt so eine Ärztin um die Ecke. Sie lugte wirklich um die Ecke. Guckte mich an, sagte Herr Hildebrand. Ich sage ja. Und ich will nicht sagen, lächelte oder lachte. Okay, wir beide wussten ja jetzt, was Sache ist. Es war so ein, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wussten wir, dass es jetzt nicht ganz gewöhnlich ist. Dann bin ich halt im Behandlungsraum gegangen und da hat sie gesagt, ja, ich will Ihnen kurz erklären, was ich mache. Ich gebe Ihnen eine Narkosespritze und dann schneide ich da was ab. Und ich habe so gesagt, Narkosespritze? Ich dachte, ja, die Vorstellung, eine Spritze in die Eichel zu bekommen, war jetzt unsympathisch. Da habe ich gesagt, können wir es nicht wie beim Zahnarzt machen? Sie fangen erst mal an und wenn ich sage, es geht nicht mehr, dann geben Sie mir eine Spritze. Sie guckte mich, ja wirklich, ja. Ne? Habe ich mir keine Gedanken, aber diese Angst vor der Spritze war so groß, dass ich dachte, lass uns so an. Mhm. Okay, sie sagte, probieren wir es. Und die hat es tatsächlich gemacht. Ich muss jetzt einfach mal sagen, eine absurde Situation. Die Urangst des Mannes, die Kastrationsangst, hatte ich da jetzt mal live vor mir. Also ich lag auf einem Tisch. Eine Ärztin hielt meinen Penis in der Hand in der einen Hand und hatte in der anderen ein Skalpell.
Entschuldigung.
Hinter mir stand eine junge Helferin, so Anfang 20, und schaute sich die Situation an. Was ich heute weiß, was ich im Laufe der oftmals solchen Situationen ja gewesen bin, ich habe die Fähigkeit zur Dissoziation, ich weiß nicht, auf jeden Fall, in dem Moment, wenn sowas passiert, macht mein Gehirn Klick und ich bin woanders. Ich kann nicht sagen, warum. Okay. Es ist dann keine Scham da. Sie hat dann alles gemacht. Es hat mal ein bisschen gezwickt. Es ist jetzt heute mit Wissen einfach zu erklären, sie hat mich sehr tief geschnitten und was sie weggeschnitten hat, war wirklich Tumor. Mhm. Also ich habe in diesen Dings relativ so gut wie kein Gefühl gehabt. Wenn sie ein bisschen zu tief gekommen ist, hat es dann eben wehgetan. Allein die Vorstellung, ich glaube, wenig Körperteile an einem Mann oder auch einer Frau, wo es mehr Nerven zusammenkommen, das ist halt so.
Ja.
Gut, wir haben die Sache hinter uns gebracht, das blutete auch nicht lange. Ich wurde dann, mir wurde gesagt, dass ich dann nochmal anrufen sollte, dauert vielleicht 10 Tage, bis der Befund da ist. So, und dann hatte ich angerufen, habe einen Termin gekriegt und dieselbe Ärztin, die am Anfang gesagt, müssen wir eine Biopsie machen, hat dann auch wieder relativ kryptisch, hat mir den Befund so vorgelesen und ich, also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung gesagt, was sie mir erzählt hat. Irgendwas, was ich noch gelesen hatte, weil den Befund selber lesen ist, ne, dann kann ich auch irgendwie Latein ist mit Text lesen, das macht keinen Sinn.
Genau.
Irgendwas von weißem Hautkrebs, weißer Hautkrebs klingt jetzt mal nicht so schlimm. Ich habe mir auf jeden Fall keine Sorgen gemacht. Die gute Ärztin hat zu mir nur gesagt, wir können da jetzt nichts weitermachen, ich sollte mich bitte an eine Spezialklinik wenden. Gut. Ich hatte überhaupt keine Panik. So. Hatte dann in Münsterhornheide angerufen und hatte dann, also das war so im Februar, März 2023, hatte dann einen Termin gekriegt für Mitte, Ende Mai in Münsterhornheide, wo ich schon mal gewesen bin mit einer Geschichte und deswegen weiß ich, das sind kompetente Ärzte und eigentlich kannst du es nicht besser als in der Spezialklinik. Gut, hatte ich mir den Termin geholt. In der weiteren in der weiteren Folge meiner Selbstoptimierung mich ganz richtig viel mehr ein. Also Prostata hat es ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Oder wie lange war das her? Ein Jahr oder doch schon 2 Jahre? Gut, habe ich gesagt, okay, mach sie jetzt mit. Bist du sowieso dabei, machst einen Termin. Ich habe bei meinem Urologen angerufen und da ging jemand anders ans Telefon, weil mein Urologe ist in Rente gegangen in der Zwischenzeit. So, dann hatte die Patienten von dem Urologen sind von einer anderen Praxis übernommen worden. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie das jetzt machen, dann komme ich eben zu Ihnen. Gut, war eine Praxis mit zwei jungen Frauen, die das machten. Und kein Thema, alles klar, Urologe kenne ich, ist nicht schlimm, machen wir. Und dadurch, dass das ein neuer Patient für die war, haben wir natürlich auch länger geredet, weil die wollten mal ein bisschen sowas über mich kennenlernen. Und ich weiß nicht mehr wie und warum, ob sie sich das selber angeguckt hat oder ich sie da drauf gebracht habe im Laufe des Gesprächs, dass ich eben diese Untersuchung hatte. Und sie fragte mich, ob sie sich das annehmen. Sie hat sich das angeguckt und dann ich sag mal, Nettigkeit erstmal vorbei, sondern sie sagte, hey Leute, ich weiß nicht, ich habe da eine Vermutung, aber es sieht, haben Sie was dagegen, wenn ich das mal ein Foto von mache? Ich sage, solange Sie es nicht für Ihren Instagram-Account nutzen, immer zu. Nein, sie hatte vorher, bevor sie die Praxis aufgemacht hatten, hatte sie in Bielefeld im Krankenhaus als Chirurgin gearbeitet und wollte das Bild ihren ehemaligen Kollegen schicken, die da praktizierten und wollte von denen meine Meinung haben. So, das hat sie dann gemacht und ich glaube, Tag drauf oder so, richtig von denen Anruf, sollte man nochmal kurz vorbeikommen, bin kurz reingesagt, ja, ich habe das hier dem Chirurgen und sowas, habe ich mir das gezeigt und sie haben gesagt, ich soll vorbeikommen, sie haben auch gleich schon einen Termin gemacht. So bin ich dann, ich glaube, ja, Tag später, 2 Tage später, bin ich dann in die Urologie vom Johanneskrankenhaus in Bielefeld gefahren und da hat der besagte Arzt sich das auch angeguckt, oder Chirurg war das auch, hat sich das angeguckt, hat gesagt, ich hatte meinen Befund mitgenommen, dachte, mit dem Befund, da kann man nichts anfangen, das ist garantiert nicht tief genug geschnitten. Wenn ich mir das so angucke, er konnte ja auch noch sehen, weil da fehlt halt eine Ecke, konnte sehen, ich sagte, wissen Sie was, da müssen wir eine neue Biopsie machen, aber diesmal unter Vollnarkose. Ja, wir müssen tiefer schneiden. Und ich hatte ihm die Geschichte erzählt, er hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Sie hat Narkose brauche ich nicht. Er sagte, nein, dafür brauchen Sie eine Vollnarkose, weil wir müssen tiefer schneiden. Ich sage, okay, ich war immer noch mit, man merkt, von Mal zu Mal erodiert die Schamgrenze. In dem Fall wusstest du ja jetzt, hier schlafe ich sowieso. Und da schnippeln irgendwelche Leute an deinem Penis rum. Ja, okay, ich bin dann dahin. Musste morgens um 6 Uhr da sein. Ach ja, da kann ich. Ich erinnere mich jetzt, auch eine Geschichte von, das darf doch nicht wahr sein. Also 6 Uhr morgens da, aufgenommen worden, in so ein Zimmer reingeleitet worden, wo ein anderer Mann bereits lag. Ich musste mich dann ausziehen, bis auf ne OP-Hemd anziehen. Und dann wurden mir alle meine Sachen genommen. Ich sagte, hier, die nehmen wir schon mal mit. Die bringen wir Ihnen dann auf Station. Also es war anberaumt eine OP und eine Übernachtung zur Sicherheit. So, bringen wir dann auf den. So, jetzt saß ich da, aber lag da, 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens oder was es war. Und irgendwann sagten die dann noch, ja, Ihre OP wird so gegen 1 Uhr sein. So, jetzt lag ich da mit nichts. Ich hatte keine Kommunikation. Das Einzige, was ich hatte, war dieser Herr neben mir. Und der fing wir fingen dann ganz normal, wie man ist, ins Gespräch kommen. Und er erzählte, dass er heute seine 25. OP hatte, glaube ich, in Folge Krebs. Und zwar einmal die Krebserkrankung und dann hatte er Folge-OPs aufgrund der Chemotherapie, die dazu führte, dass er mehr oder weniger von seinen Gliedmaßen hergehen musste. In dem Fall mussten ihm wieder irgendwie Zehen abgeschnitten, halb abgeschnitten werden. Und jetzt war beste Vorbereitung, die man nur haben kann für jemanden, der irgendwann später dann eine Krebsdiagnose bekommt. Und er erzählte mir, ja, er ist eigentlich nur noch in Krankenhäusern und er ist froh, wenn er mal ein Wochenende bei seiner Frau sein darf. Und ich habe nur gedacht, im Leben würde ich das Leben dieses Menschen nicht führen. Ich wäre längst, hätte selbst das Schicksal in die Hand genommen und hätte die Sache beendet. Das hatte ich für mich da so gedacht. So, ich bin dann halt in OP gekommen, OP ist super verlaufen. Bin dann aufs Zimmer aufgewacht und so weiter und alles gut. habe überhaupt keine Schmerzen gehabt, Hunger, Essen gab es noch nicht, bin ich erstmal getürmt, aus dem Krankenhaus getürmt, kommt noch öfter vor, getürmt, weil ich Hunger hatte. Ich wusste, ich kannte mich da aus, wusste, so schräg gegenüber ist ein Bäcker, erstmal was zu essen geholt und so heißt man Wurst und Brötchen und dann bin ich wiedergekommen und habe dann auch mit großem Appetit mein Abendessen gegessen. Hab dann geschlafen diesen Tag und bin dann irgendwann auch entlassen worden, nach, ich weiß nicht, wie Stunden ich auf diesen bescheuerten Arztbrief warten musste, auch so eine Geschichte. Warten auf Arztbriefe, kennt wahrscheinlich jeder.
Genau.
Bis ich dann, glaube, einen Arztbrief habe ich bekommen und der sagte, ja, mit dem Brief, mit dem können Sie dann wieder zu Ihrer Urologin. Alles klar. Ich dann nach Hause und habe, nee, Quatsch, das war irgendwie Freitag, Samstag bin ich entlassen worden, aber gesagt, okay, Montag mache ich einen Termin bei der Urologin, damit können wir das besprechen. Ich hatte immer noch keine Angst für irgendwas Schlimmes, weil, ganz ehrlich, ich wusste ja gar nicht, dass Königskrebs überhaupt existiert. Ja,
Ja,
ich habe
klar,
gedacht,
verstehe.
irgendwas, was man dann, keine Ahnung, mit dem Laser wegmachen kann oder von mir aus auch noch ein bisschen mehr wegschneiden, keine Ahnung. Oder es vielleicht doch nur ein Pilz ist. Und dann glaube ich, 3 Tage krankgeschrieben worden. Und bin am Montag, Dienstag, glaube ich, beim Laufen, wie immer, bin ich angerufen worden von der Klinik. Und sie sagte, Herr Hildebrand, wir möchten den Termin mit Ihnen von morgen auf übermorgen verschieben. Ich sage, gute Frau, wir haben überhaupt keinen Termin. Ja. Okay. Ja, nee, ja, nicht, nee. Oh, ja, auf jeden Fall, ja, ich sage, man hat mir gesagt, ich soll zur Urologin. So. Ja, okay. Alles klar, Gespräch beendet. Ich glaube, eine Viertelstunde später rief mich der Chirurg an und sagte, Hildebrand, ich muss mit Ihnen sprechen. Sie können nicht einfach, ich habe gehört, Sie wollen den Termin nicht wahrnehmen. Ich sage, wir haben keinen Termin. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, Herr Hildebrand, wir müssen unbedingt sprechen. Kommen Sie bitte morgen in die Klinik. So, okay. So viel zum Thema Krankenhäuser und Planung. Dann bin ich halt in die Klinik und dann, ja, hinlegen. Und dann hat er mir gesagt, dass ich Peniskrebs habe. Und dann ging der Vorhang runter. Also das erstmal. Und ja, Hellebrand, und wir schneiden dann Ihnen die Eichel ab und dann machen wir auch übermorgen, ne? Ich sag zu ihm, ich sage, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sie schneiden hier nirgendwo was ab. Und was ich jetzt mache, lassen Sie erstmal die Diagnose schlucken. Und was ich dann mache, ob ich mich überhaupt operiere, ob mir irgendeiner irgendwas rumschneidet, das weiß ich noch nicht. Aber ich sagte, Herr Eldorang, Sie müssen jetzt vernünftig sein. Ich sage, ich bin jetzt nicht vernünftig. So. Und bin dann eben aus der Klinik raus, hatte auch keinen Termin gemacht. Ich sage, wenn ich das machen will, rufe ich Sie an. Ich glaube, ich war zu Hause, war dann natürlich fertig. Ich habe geheult, meine Tochter war da und so weiter. Und ich glaube, am selben oder am nächsten Tag rief mich dann meine Urologin an. Und die hatte nämlich wiederum die Informationen von dem Arzt gesagt, Herr Hildebrand, ich habe gehört und so weiter und Sie wollen sich nicht operieren lassen, aber Sie müssen doch und so weiter. Ich sage, ich muss gar nichts. Ich sag, wissen Sie was? Ich sage, ich muss im Moment finde ich den Gedanken, nichts zu tun. Und wie ich dann gerne sagte, ich war viele, viele Jahre Rettungshundeführer und ich weiß, dass man eine Erfrierung wunderbar sterben kann. Warte bis zum November, bis es einfach mal 2, 3 Grad ist, setze mich mit einer Flasche Schnaps bei uns ins Truppenübungsgelände, schlafe ein und wache morgens mit einer Harfe in der Hand auf. Das war ein unglaublich beruhigender Gedanke, dass ich das in der Hand hatte. So. Das ging dann noch so ein bisschen hin und her. Wir hatten mal wieder Termine, sie hat mich versucht zu überreden. Für mich war in dem Moment allerdings eins klar, in der Klinik, wo ich die Biopsie habe machen lassen, werde ich mich nicht operieren lassen, weil ich habe gesagt, wer weiß, was sie noch alle wegschneiden, wenn die noch nicht mehr wissen, dass wir einen Termin haben oder nicht. Das Vertrauen war null weg. Und dann ist im Prinzip, habe ich mich nicht mehr gemeldet, die Urologin hat sich nicht mehr gemeldet und dann sind einige Wochen ins Land gegangen und jeden Tag, der vorbeiging, war ein gewonnener und ein verlorener. Ich wusste, mir ging es ja nicht schlecht. Es ging mir immer noch nicht schlecht. Ich habe immer noch jeden Tag oder 5-mal die Woche bin ich gelaufen, mit meinem Hund draußen gewesen. Ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte keine Schmerzen, körperlichen Schmerzen. Ich hatte es nur im Kopf, dass ich sag mal, jede Stunde sagt er, du musst aber was machen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Du kannst vor vielen weglaufen, aber nicht davor. Okay. Aber verdrängen kann man das eine ganze Weile ganz gut. Und irgendwann fiel mir ein, okay, zweite Meinung hört sich gut an. Ich habe ja diesen Termin in Hornheide noch. Vielleicht meinen die da was anderes. Okay, bis dahin war es dann Mai. Ich habe dann den Termin wahrgenommen, hatte dann eine ebenso unempathische Ärztin wie die Ärztin, also so kryptisch. Und ich habe dann der gesagt, was ich meine dazu. Und sie hat gesagt, Herr Hildebrand, was Sie da jetzt sagen, was Sie da wollen, das spielt überhaupt keine Rolle. Es müssen die Dinge getan werden, die getan werden müssen. Und ich so, okay, ja, aber bin jetzt keine 12 mehr, ne? Dachte ich mir so. Aber da hat sie gesagt, aber wir machen noch einen zweiten Termin mit der Ärztin der plastischen Chirurgie. So, die sollte sich das mal angucken. Dann geht das immer schnell. In Hornheide einen Termin zu kriegen, dauert eigentlich relativ lange. Ich bekam dann eben einen 2 Wochen später. Und dann bin ich direkt an die Oberärztin und der einer Assistenzärztin gekommen. Und da war genau das Gegenteil. Ich habe wunderbare Ärztinnen gehört, die sich das angehört haben, die sich das angeguckt haben, mit mir alles besprochen haben, wie eine Operation aussieht. Bei Peniskrebs kommt natürlich, wie bei vielen anderen Krebsarten, immer erstmal hat der Krebs gestreut und wenn er streut, streut er über die Lymphen, über das Lymphsystem. Und das sind auch so Sachen, im ganzen Verlauf dieser Erkrankung habe ich immer festgestellt, dass man an Informationen immer häppchenweise bekommt. Das heißt, warum auch immer, die Ärzte erzählen einem nicht alles. Du kriegst es aber trotzdem irgendwann raus. Und ich habe immer gedacht, dieser Vertrauensverlust in jeden Arzt, was dadurch angerichtet worden, der wird wahrscheinlich nie mehr weggehen. Weil was sie mir erzählen, ist immer nur, ist es das oder ist es wie ein Teil von dem? Kommt später alles noch dazu. Also Lymphknotenentfernung kam jetzt auch noch mal als Option da rein. So. Und als sie mir das alles erklärt, ja, dass sie das nicht selber, also sie können die OP machen. Sie würden aber die Lymphknoten in der Uniklinik in Münster würden das machen. Dann hat sie mir das alles sauber erklärt, wirklich unglaublich empathisch, die beiden Damen. Und dann ist sie am Ende unseres Gespräches zu mir gekommen. Und jetzt muss ich überlegen, ja, ich glaube, sie hat mich sogar in den Arm genommen und hat gesagt, Herr Hildebrand, wir können das machen. Aber wenn sie mein Bruder wäre, würde ich Ihnen sagen, suchen Sie sich eine Spezialklinik. Das war genau das Gegenteil von dem, was ich bis jetzt an Ärzten gehört habe. Weil wenn eine Oberärztin quasi ihren eigenen Laden, ja, also das ist ja für die Geld, wenn die sagt, gehen
Ja,
Sie lieber anders
natürlich.
hin. Ich habe gesagt, empathischer kann man nicht mehr sein. Ich meine, das
Ja,
ist eine,
na.
eigentlich ist das, was man von Ärzten erwartet. Aber hinter dem Ganzen steckt ja auch noch ein Unternehmen und Geschäfte und so weiter. Ich glaube,
Natürlich.
ihr Chef hätte das nicht hören dürfen. Okay. Daraufhin hat sie dann eben, weil sie sowieso die Uniklinik in Münster ins Spiel gebracht habe und ich dann mal geguckt habe, nein, ich falsch, ich hatte meine Urologin mal wieder angerufen und gewesen und hat gesagt, auch Gott sei Dank, Herr Hildebrand, ich habe schon gedacht, ich hatte schon Angst um Sie. Und habe ich ihr gesagt, wissen Sie was? Das ist gelogen. Wenn Sie Angst um mich gehabt hätten, hätten Sie mich angerufen, hätten Sie alles versucht, mich zu erreichen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Meine Frage an Sie ist, Sie sind vom Fachen. Wenn Sie mir eine Klinik empfehlen können, egal wo, da von mir aus fliege ich um die ganze Welt, wo ich das machen will, was würden Sie mir empfehlen? Und da hat sie mir Münster gesagt. Okay, alles klar, kein Problem. Ich rufe in Münster an, habe in Münster angerufen, es kann ans Telefon gegangen, habe denen dann meine Situation kurz per E-Mail geschildert und bekam dann irgendwann einen Rückruf. Ja, wir haben das gelesen und so und auch da wieder recht schnell einen Termin. Und bin dann in Münster in der Hautklinik gelandet. So, gut. Und dann habe ich mit dem auch unglaublich netten Oberarzt, junger Mann, habe ich gesprochen. Er sagte, hörte sich das, dachte, ich glaube, Herr Hildebrand, ich weiß gar nicht, ob Sie hier richtig sind. Weil, wenn wir Sie operieren, es gibt ja auch noch die Harnleiterwege. Die müssen rekonstruiert oder umgeleitet oder was denn. Ich weiß gar nicht, ob wir technisch überhaupt dafür ausgestattet sind, so eine Operation zu machen, weil da muss schon fast Mikrochirurgie verwenden. Denn die Funktion als solches muss ja gewährleistet sein. Und dann hat er
Ja, natürlich.
gesagt, wissen Sie was? Ich rufe mal gerade meinen Kollegen an. Hat seinen Kollegen im OP angerufen und hat dann gesagt, Sie können vorbeikommen, müssen Sie da reingehen, gerade durch die Tür und dann machen Sie da so eine große Schwingtür auf und dann geht er rein, da wartet der Kollege. Ja, ich dann gesucht, 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 gefunden und dann stand in den Raum rein, dann stand er da, ich glaube, der war frisch aus dem OP oder was, in kompletter Montur. Da stand auch so ein, ich sag mal so ein Vorhang oder sowas. Ja, sagt der Hildebrand, lassen Sie mich das mal angucken. Okay, ich ziehe mich aus, er guckt sich das an und in dem Moment geht dieser Vorhang weg und da steht eine ganze Mannschaft an Studenten. Das
Ups.
war, ich so, okay. Ja, also, da, merken, also irgendwann kann einem auch nichts mehr schocken. So, der hat sich das angeguckt,
Nee.
hat gesagt, nee, Hildebrand, tut mir leid, da habe ich gar nicht die Instrumente für. Ich würde das wohl hinkriegen, aber ich bin gar nicht dafür ausgelastet. Okay, gehen Sie mal zurück und dann nochmal mit dem Oberarzt gesprochen. Der hat dann gesagt, wieder angerufen, diesmal in der Hauptklinik, in der Urologie oder in der Urologie. Und dann durfte ich tatsächlich am selben Tag, obwohl ich ja keinen Termin hatte, ins Hauptgebäude wandern und dann nach einer Stunde, zwei, drei, ich weiß nicht was, durfte ich dann da vorstellig werden. Auch da war dann wieder irgendwann, guckte sich das einer ab an und sagte, ja, das schneiden wir die Eichel ab. So, und dann, aber ich wiederholen mal den hier links und Herrn Dr. So und so, das ist der Chirurg, der auch für Kinder zuständig ist. Und der guckt sich das nochmal an, weil der macht halt bei kleinen Jungen oder sowas, okay, der hat sich das auch angeguckt, auch der so, ja, da gibt es überhaupt keine Fakten, da müssen wir großflächig wegschneiden. Das war jetzt aber nicht das, was ich hören wollte, aber das hatte ich schon gehört. So, dann bin ich da raus. Für mich war klar, diese Klinik wird es nicht. Ich war also wieder eine Stunde oder anderthalb Stunden nach Hause gefahren, während des, also wiederum von absolut top lieben Ärzten, die sich um mich gekümmert haben, die alles möglich gemacht haben, zu welchen, die einfach nur schlechter sind. So. Und selbst ein Kinderchirurg, so, der eine Ausdrucksweise hatte, wo ich dachte, nee, also so kannst du doch nicht mit einem schwerkranken Menschen umgehen. Auf dem Rückweg nach Hause klingelte mein Telefon und da war tatsächlich der Oberarzt, mit dem ich am Anfang gesprochen habe, der Hautklinik drin. Und der hatte mich gefragt, wie es mir geht und ob wir ihm mir geholfen haben. Fand ich unglaublich gut, dass der sich einfach nur noch mal nach meinem Befinden und so weiter informiert, was hätte ich jetzt nicht
Total
erwartet.
schön.
So, waren wir aber trotzdem keinen Schritt weiter. Und das Problem bei dieser Geschichte, wie wir schon gesagt haben, 600 bis 900 Fälle im Jahr, Männer, ältere Männer, 70 bis 80 ist so das Durchschnittsalter. Es gibt keinen Content, es gibt keine Informationen, es gibt maximal irgendwo Studien, medizinische Studien von wo auch immer auf der Welt. Männer in dem Alter machen keine Blogs und so weiter. Ich habe gesucht und nichts gefunden. Und bin irgendwie durch Zufall, wirklich durch Zufall auf einen Blog eines jungen Mannes gestoßen, der seine Geschichte geblockt hat. Und das war die Geschichte eines, eine Ecke jünger wie ich, eines jungen Mannes, der Peniskrebs hatte und alles haargenau aufgezählt hat. Mit dem habe ich mich in Verbindung gesetzt. Und dann haben wir kurz miteinander
Sehr gut.
geschrieben und dann, er war in Rostock gewesen, in der Uniklinik in Rostock. Und hat mir das alles geschrieben und dann bin ich zum Beispiel erstmal darauf aufmerksam geworden, dass in der Uniklinik Rostock das Krebsregister für uns Männer mit Peniskrebs ist. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's da mal. Was ich gesucht habe, war Hoffnung. Irgendwas, ich hatte auch gefragt, kann man nicht, weil ich weiß, ne? Aber er hatte noch anders beschrieben in seinem Fall, weil da hatten sie ihm nicht gesagt, sie schneiden ihm die Eichel ab oder sonst was, sondern zu ihm waren sie freundlich. Vor der Narkose haben sie gesagt, wir können Ihnen nicht garantieren, wenn Sie welche haben, haben Sie gar nichts mehr. Damit haben sie den in die Narkose geschickt. Und ich weiß noch, er schrieb auf seinem Blog, gesagt, kannst du ihn vielleicht in die Dienst Shownotes oder wie es heißt, reinschreiben, weil es wichtig, weil er informiert auch heute über HPV und so weiter.
Ja, super.
Das Gleiche, was er gemacht hat, als er aufgewacht hat, er hat sich erstmal ins Schritt gegriffen und hat geguckt, ist da noch was? Wenn es
Ja,
nicht
genau.
noch gibt, wenn
Sehr
es nicht
cool.
noch gibt, gib mir ein Zeichen. Das Gleiche habe ich auch gemacht. So, auf jeden Fall ich dann in Rostock angerufen. Die nette Dame hat gesagt, okay, schicken Sie uns alle Befunde, was wir haben. Kurz, schreiben Sie kurz was dazu. Ich lege das dem Professor. Damals der Professor Hakenberg, lege das vor und der entscheidet, ob sie kommen dürfen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gehört habe, dass ich nicht einfach kommen kann, weil wir in Deutschland sind ja so privilegiert, wir gehen einfach zum Arzt und holen sie einen Termin. Nein, der Professor Hakenbert hat sich das angehört und hat entschieden, ob ich würdig war. Okay, aber war kein Problem. Ich habe dann auch wieder kurzfristig einen Termin gekriegt und durfte dann nach Rostock fahren, halt 450 Kilometer, um da ein Gespräch zu haben. Dieser Professor, ich weiß noch, ich bin im Flur gesessen und dann kam ein älterer Herr in einem langen weißen Kittel, ging an mir vorbei, grüßte, ging weiter und ich habe gedacht, das ist der bestimmt, weil der sieht so aus wie ein Professor. Ne? Kurze Zeit später kam er wieder, bat mich dann in Sinks und dieser Professor ist tatsächlich nur wegen mir alleine an dem Tag in die Klinik gekommen. Und wir beide haben halt, ich weiß gar nicht, wie lange wir haben 2 Stunden haben wir gesprochen. Er hat mir alles erzählt, er hat
Wow,
mir
wie
alles genau
toll.
aufskizziert, weil Professor Hakenberg macht das schon sehr lange. Er ist absolut Koryphäe oder lässt sich's mittlerweile, ist er auch in Rente, lässt das halt machen, kannte sich damit aus. Und was die in Rostock halt machen, was mir vorher nicht gesagt worden ist, sie machten quasi eine Art Replika. Also das, was sie wegschneiden, ersetzen sie die Haut am Oberschenkel. Das hatte mir der Stefan, der Blogger, auch gesagt. Er hatte das auch gemacht und da bei ihm das schon viele Jahre länger her ist, auch das ist richtig toll geworden und man kann kaum noch erkennen, dass da irgendwas gewesen ist. Und dann weiß ich noch, dass am Ende des Gespräches ich dann aufgestanden bin und sagte, machen wir das? Ich sag, und alleine schon, dass er sagte, ist ja eine andere Sache, wenn er sagt, wir schneiden einfach mal großflächig weg, sondern sagt, das ist
Ja, na
völlig
klar.
falsch. Es wird geschnitten, es wird unter der OP, wird es untersucht und dann, bis wir krebsfrei sind, so und so viel Millimeter, also geht es Millimeter, wenn nicht sogar um Zehntel Millimeter. Heute weiß ich, dass sie das wirklich in Scheiben schneiden an einem Dings und da wird wirklich gesagt, so, jetzt ist Schluss, wir haben krebsfreies Gewebe. Also nichts mit, wir schneiden da, wer weiß wie viel weg. Wie viel am Ende wirklich weggeschnitten ist, weiß ich bis heute nicht. Weil am Ende kommt dann eben das Ende der Zahnleiters, wird verlegt. Oberschenkel habe ich hier in so einem etwas größer als Briefmarke Stück Haut wurde entnommen. Das wird dann so abgeschabt und das wird dann quasi transplantiert. Und ja, und am Ende nahm er mich und sagte, Hildebrand, Sie gehen hier gesund raus. Und
Wie schön.
jetzt muss ich wieder schlucken. Ich weiß, wie absurd das ist. Vor allen Dingen im nächsten Verlauf. Niemand kann dir sagen, sie gehen da gesund raus, weil wir wussten ja gar nicht, ob der Krebs gestreut hat oder nicht, was auch immer. Aber dieser Satz und dass er sagte, wir machen das, dann bauen wir das wieder auf, war genau das, was ich hören wollte. Ich sagte, wann machen wir das? Ich sag, dann und dann hätte ich Zeit. Ja, da habe ich Urlaub, machen wir es dann. Okay. Ja. Und dann ging das eben 2 Wochen später, bin ich dann eben nach Rostock gefahren, in die Klinik und bin dann dort, ich glaube, nächsten Tag oder sowas, operiert worden. Erstmal der Tumor wurde entfernt und dann Woche später, glaube ich, die Wundheilung ein bisschen, ein zweites Mal operiert worden, wo dann die Wächterlymphknoten entfernt werden. Das heißt, es wird ein Kontrastmittel gespritzt, quasi da, wo der Tumor sitzt. Und dann werden die Lymphknoten werden blau oder sowas, die für diesen Bereich zuständig sind und die werden dann entfernt. So. War ganz witzig fand, weil ich hatte immer Angst vor dieser OP, dieser Tumor. OP am Penis. Und er sagte, nee, das, was wir jetzt machen, das ist eine schwere OP. Mann, bin ja kein Arzt, aber diese Lymphknotenentfernung ist wohl, ne, das hat auch viel länger gedauert. Und ja, ich war, wie gesagt, nach der ersten OP, ich war aufgewacht. Die haben auch gesagt, die haben noch nie so einen fitten Patienten da gehabt auf der urologischen Gruppe. Ich hatte einen Körperfettanteil von 8%. Ich habe damals mit
okay,
viel,
Respekt.
es ist mit vielen Mythen ist mal aufgeräumt worden. Unter anderem mit dem, ich sag meine, früher haben Oma hat immer gesagt, du hast überhaupt nichts zum Zulegen, Wenn du mal ins Krankenhaus wirst, kommst, du stirbst da. Und das habe ich den Ärzten gesagt,
Oh.
war völliger Blödsinn, sagt er. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten, was ich, 50 Kilo mehr. Wir müssten durch 10 Zentimeter Fettgewebe schneiden. Die
Ja.
Wundheilungsstörungen, die dann entstehen, die sind quasi vorprogrammiert.
Ist das so? Ja.
Und bei mir ist da eben nichts. Da schneidet man durch und ist sofort am Ort des Geschehens. So, die OP sind dann gelaufen. Ich war fit nach der OP. Ich bin das Gegenteil von allen anderen Patienten. Wenn nach Vollnarkose aufwachen, weiß ich nicht, ob du sagst, müde, kaputt. Ich habe gesagt, ich habe Hunger, weil ich hatte immer Hunger, weil der Körper halt unglaublich viel Energie verbrennt.
Ja.
Ich habe 36 Stunden nicht geschlafen. Dann hat man mich irgendwann mal, ja, mit Schmerzmitteln, beziehungsweise weil ich Dings, ich hatte gegen den Katheter Dings, dann kriegt die natürlich Diazepam, richtig, ich kriegte, wie heißt das Zeug nochmal? Ich vergesse es immer. Die Schmerzmittel, wo die Amerikaner alle von süchtig werden. Davon kriegte ich welche und dann noch Schlafmittel. Aber wie gesagt, ich bin durch die Gegend gelaufen und habe dann irgendwie am nächsten Tag, wenn ich angefangen habe, den Pflegern geholfen, Betten durch die Gegend zu schieben. So. Ich wollte eigentlich, ich glaube, ich bin am, ich weiß gar nicht, wann das war, was für ein Tag. Auch die Klinik lag 5 Minuten neben dem Stadion von Hansa Rostock. Und ich sage auch zu meinem Bettnachbarn, ich sage, ich bin kurz davor, mir eine Karte zu besorgen. So schnell komme ich hier ja nicht wieder hin, aber ich glaube, dann sind die sauer.
Ja.
So war Andreas Patient auf dieser Klinik bis zu dem Tag, wo ich eben die zweite OP hatte, die Lymphknoten entfernt worden sind und ich dann aufgewacht bin mit etwa 5 Schläuchen. Genau. Einmal der Katheter, dann rechts und links Redon-Beutel. Für die Wundflüssigkeit und dann hatte ich solche Wackpumpen über den Narben, die quasi auch die Wundheilungsstörung verhindern sollen. Ist halt so ein Vakuum mit so Pumpen. So. Und dann habe ich noch gedacht, binden Sie mir das mal alles an. Ich hatte Angst, dass ich nachts aufstehe und das alles wegreiße und mir es aus dem Körper reiße. Und als ich dann irgendwann nachts aufgewacht bin, habe ich gesagt, ich kann noch nicht, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich habe mich ja ans Bett fesseln lassen und habe dann Angst gekriegt. Das weiß ich noch. Ich hatte überall die Schläuche, habe alles ans Bett irgendwie binden lassen, weil ich Angst hatte, es rauszureißen und habe dann Panik gekriegt, weil ich mich ja jetzt nicht mehr bewegen konnte. Ich war ja ans Bett gefesselt, wirklich. Absurd. Auf jeden Fall, nächsten Tag stand ich auf den Beinen wieder. Ich sollte aufstehen, ich sage ja, auf den Beinen, da habe ich alles zusammengesammelt, alles losgetüttelt, aber alles zusammengesammelt und stand dann auf den Beinen. Ich sage, geht so und ich glaube, nachmittags habe ich. Da hatte ich meine ganzen, da es war schön. Also ich sag mal, Rostock ist halt schön. Morgens wirst du von den Möwen geweckt. Ich hatte eine Viertelstunde Fußmarsch zum Meer, zum Hafen. Und es war August, es war schönes Wetter und ich habe dann ich hatte so eine kurze Hose mit so eine Cargohose, wo so Beutel, Taschen an der Seite waren. Und da hatte ich dann mein Urinbeutel. Hatte ich dann in die Hose reingefriemelt und die anderen Beutel hatte ich alle in diese Cargotaschen und dann bin ich spazieren gegangen. Ja,
So
das war
cool.
Andreas dann. Bis diese blöden Wackpumpen sich lösen, wenn die Luft ziehen, dann pumpt die Pumpe ständig.
Oh,
Und
oh.
das war dann, ja, es war nicht schlimm, es war nur nervig. Es macht das Ding,
Okay.
ratterte die ganze Zeit. Was zur Folge hatte, dass ich die nächste Nacht, ich hatte dann den Pfleger noch Nachtpflege gefragt, ich sag, können Sie das nicht irgendwie festbinden? Ja, das muss der Doktor machen nächsten Tag. Und das Ding ratterte die ganze Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Und dann haben sie gesagt, ich stehe jetzt auf, gehe raus, weil damit wenigstens mein Zimmernachbar schlafen konnte. Und ich habe dann die Nacht, glaube ich, im Gästewartezimmer verbracht und habe Internet geguckt und sonst irgendwas, weil das Ding rappelte die ganze Zeit. Bis nächsten Tag dann der Arzt mir das neu verklebt hat, damit ich das Vakuum ziehen konnte. Es musste halt luftdicht sein. Und hatte mir Gott sei Dank noch so Restmaterial von einem Klebzeug dagelassen. Und als das Ding dann wieder anfing zu rappeln, war ich dann autark und habe mich selbst versorgt. So ging das dann. Ja, und dann im Prinzip, das Einzige, was dann noch war, irgendwann bekam der Befund, dass die Lymphen krebsfrei sind.
Sehr schön.
Es hatte mich aber da nicht mehr ganz, ja doch, es hatte mich. Ich hatte in der Zeit, ich war 3 Wochen in der Klinik, hatte 4 Dingspartner und der guckte mich nur an und sagte, Andreas, du darfst weinen. Ne? Weil ich unterdrückte das. Ne? Du darfst jetzt auch mal weinen. Und später kam das dann nochmal, weil die Entlassung war dann wieder ein Riesendrama. Man hatte mir gesagt, ich kann dann und dann gehen. Ich glaube, ich mache mal Licht an. Ne? Oder siehst du mich noch?
Ich sehe, der alles gut,
Ja?
ja.
Na, ich hatte jetzt, weil ich sitze hier fast im Dunkeln.
Ach so.
Weil die hatten mir versprochen, wann ich raus kann. Und am nächsten Tag meinte ein anderer Arzt oder die Ärztin, da ist nichts von gewesen. Und dann bin ich laut geworden. Ich bin so einige Male laut geworden. An dem Falle sehr laut, weil ich sagte, sie können mir alles sagen, aber sie dürfen mir nichts versprechen und dann nicht halten. Und dann kam sie
Ja.
nachmittags wieder und sagte, Herr Hildebrand, Sie können doch zu dem Termin gehen, was Ihnen gesagt wurde, der erste Termin. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich weiß gar nicht, worüber ich mehr erschrocken bin. Über das, dass verschiedene Ärzte hier mir unterschiedliche Sachen sagen oder dass sie sich von mir erzählen lassen, beziehungsweise überreden lassen, wann ich nach Hause gehe. Ne? Auch da, so Ärzte, ich sage, für mich ist das so, sie wollten noch ein bisschen Geld machen, noch mal 2 Tage länger. So. Was das Thema betrifft, Andreas wird laut, ist dann unter anderem auch Visite. Visite, man liegt halt auf dem Bett und um mich herum waren, da waren auch viele Ärzte, internationale Ärzte, und dann stehen so 8 oder 10 Ärzte um dich herum. Du musst dich halt ausziehen und dann beugen die sich alle runter. Und irgendwann, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Visite habe ich dann gesagt, Leute, ihr geht jetzt mal alle einen ganzen Schritt zurück. Ansonsten könnt ihr euch hier mal hinlegen und ich gucke euch an. Es war dann einfach mal zu viel, weil es ist
Ja, das
so, es ist
verstehe ich,
so,
ja.
es, ne, wie gesagt, die Schadengrenze, die erodiert gen Null, aber die Würde,
Ja.
die hat auch irgendwo einen Nullpunkt. Und
Natürlich.
es ist schon schwierig gewesen. Er hatte unglaublich liebe Pfleger und Pflegerinnen auch. Unglaublich schwierig gewesen, wenn 2 20-jährige Mädchen dich neu verbinden müssen. Ich meine, das ist dann kein Spaß mehr. Das ist wirklich
Ja,
nur
klar.
zu ertragen, indem du dich irgendwo anders hinbeamst. Ja, das ist doch schon immer was anderes. Ja, wenn vor
Ja.
Männern oder was, aber wenn da junge Mädchen an dir rumfummeln, an deinem Geschlechtsteil, dann ist das nicht mehr lustig.
Nee.
Aber wie gesagt, das sind dann so Sachen wie Scham oder sowas. Das ist dann irgendwann auch weg. Und im Endeffekt ist es so, heute habe ich da überhaupt kein Problem mehr. Ich meine, Nachsorge alle Vierteljahr, ich sehe dich im halbjährlichen Rhythmus. Ich habe mir einen Urologen besucht, der total toll ist. Und da ist es überhaupt kein Thema mehr. Also alle Untersuchungen, die dieser Mann, auch die Prostata-Untersuchungen, die ich dann trotzdem immer gleich mitmache, wenn die wieder anstehen, das ist alle nicht die Welt. Ganz ehrlich, es ist nicht die Welt. Es ist
Ja.
nichts abgefallen. Ist keiner lustig gemacht über irgendwas. Man muss sich da nicht vorstellen. Dann ist so.
Absolut, ja.
Man muss sich dann. Ich immer, das geht. Man muss da lachen, weil bei Frauen ist das Normalste von der Welt, als junges Mädchen das erste Mal zum Frauenarzt zu kommen und da fühlt ihr euch bestimmt oder habt euch auch nicht so toll gefühlt. Und das kommt halt
Nee.
alle Nase wieder. Und irgendwann ist das dann auch kein Thema mehr und nichts anderes ist das für uns Männer auch. Das andere ist, wir sprechen halt noch nicht drüber. Und ich bin jetzt so,
Ja, genau.
ich habe mir jetzt auch so im Privaten, im Beruflichen einfach auch gesagt, ich erzähle das, ich erzähle darüber, ich spreche darüber, auch anderen Menschen, anderen Männern auch zu sagen, das ist alle nicht so wild. Es geht immer noch schlimmer, also macht sie doch nicht ins Hemd. Und im Endeffekt, ich muss sagen, ja, es ist alles gelaufen, ist gewesen. Ich bin als krebsfrei entlassen worden und
Sehr gut.
da ich einen Zufall hatte, dass ich eben eine andere Urologin hatte. Wenn der alte Urologe, ich hätte da nicht drüber gesprochen, wer weiß, ob ich heute noch auf der Erde wäre. Ne? Das muss man sehen, weil ich habe mir auch schon den
Ja.
Friedhof, ich hatte mir meinen Platz auf dem Friedhof schon ausgesucht. Weil
Ach, Mensch.
so wie alle, die Krebsdiagnose bekommen, der erste Gedanke ist, du wirst sterben. Ne? Ist so. Und ich bin auf den
Ja.
Friedhof meiner Wahl gegangen, habe gesagt, hier möchtest du sein. Ja, das sind auch so Sachen, wenn man da so nachträglich drüber nachdenkt. Ja, die zweite
Wow.
Geschichte, wo du schon angesprochen hast, waren da diese Lymph-OP. Wir sprechen hier über 2 10 Zentimeter langen Schnitte im Leistenbereich. Ist nicht der Bereich, den man am besten verbinden und sowas kann. Deswegen haben die das diesen Pumpen gemacht. Und das ist dann eben später, dass ich nach Hause fahren konnte. Es ist alles verklebt worden. Und ja, ich musste dann Oxycho und so hieß das Zeug. Da musste ich auch noch von
Okay.
runterkommen, damit ich nach Hause fahren konnte, weil der Rückweg von Rostock nach Hause waren dann 7,5 Stunden. War ich auch noch
Oh.
in brütender Hitze. Und was dann kam, war eigentlich auch ein sehr unschöner Teil. Diese Pflaster und sowas an dieser Stelle, die einfach gar nicht richtig verpflastern kann, die musste ich auch selber wechseln. Und irgendwann eines Tages, ich glaube eine Woche später oder so, kam ich unter der Dusche her, habe mich abgetrocknet und sagte, wieso bist du schon wieder nass an den Beinen? Du hast dich doch gerade abgetrocknet. Und dann sage ich, das ist kein Wasser. Das ist so gelblich. Und dann sage ich, dass mir Flüssigkeit aus der Narbe rausfloss. Und dann habe ich
Scheiße.
das irgendwie abgetupft, wieder abgetupft, abgetupft. Jetzt war es auch schönes Wetter. Ich habe mich dann auf die Terrasse gelegt, ohne was an. Und es hatte nicht auf zu stoppen. Und dann wieder verklebt, in der Nacht zweimal aufgestanden, um das wieder zu verkleben. Und habe gesagt, alles klar, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Nächsten Tag, ich wusste jetzt nicht mehr anders zu helfen, bin ich dann in die Notaufnahme von der ersten Klinik, wo die Biopsie gemacht worden bin. Bin dann an einen tollen Arzt geraten, der sich das angeguckt hat, auch alles verklebt und so weiter, hat gesagt, kommen Sie Montag nochmal wieder. Montag in die normale Sprechstunde da rein. Und dann hat man mir am Anfang gesagt, Hillmann, da können wir was machen, aber also es gibt so Möglichkeiten, da was reinzuspritzen, was das verkleben soll, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist nicht gegeben. Es kann sein, dass das so bleibt. Und ich habe gesagt, wie
Oh.
bitte? Das heißt, bis zu meinem Ende meines Lebens läuft mir jetzt die Lymphflüssigkeit aus der Leistengegend raus? Ja.
Was?
Und das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich habe in dem Moment gesagt, wissen Sie was? Inkontinenz ist echt scheiße. Aber da kann man sich, ich sag mal, eine Vorlage reinbauen und dann ist das gut. Aber an der Stelle hilft keine Vorlage. So. Und dann aber haben die Ärzte nochmal, die haben den Oberarzt gerufen und der war auch unglaublich nett, unglaublich freundlich und der sagte, Hellbrand, ja, das und das, aber ich habe noch eine Idee, sagt er. Wir haben mal einen Patienten gehabt, den habe ich an die Uniklinik Bonn geschickt. In der Uniklinik Bonn wird ein einmaliges, einzigartiges Verfahren, was nur da gemacht wird, angewendet. Da werden, wird unter dem MRT werden die Leckagen festgestellt, kriegst dann Kontrastmittel, da wird das ganze Lymphsystem quasi sichtbar gemacht. Leckagen werden festgestellt. Die haben ein, ich weiß nicht, Substanz, Medikament, wie man es nennen soll, in Nanopartikeln, die genau zu diesen Leckagen und das dann von innen verschließen. Sagt er, ich gebe Ihnen da die Adresse, da können Sie mal vorstellig werden, vielleicht können die Ihnen helfen. Ja, und ich habe dann da auch da wieder, das war das nächste Mal, sofort angerufen. Und auch da musste ich mein Dings, auch da musste ich mich bewerben. Und bis ich dann irgendwann den Rückruf kriegte, habe ich gelernt, diese Wunde zu versorgen mit so wenig wie möglich Aufwand, wenig Material. Bin sehr, sehr erfinderisch geworden, weil ich habe mich ja auch bewegt. Bin ja quasi relativ schnell wieder mit Stützstrümpfen und so bin ich spazieren gegangen. Aus dem Spazierengehen wurde dann Walken, paar leichte Laufschritte. Und irgendwann kriegte ich den Anruf aus Bonn. Ja, Hildebrand, Sie haben Glück. Ich habe mir einen freien Termin, ich glaube, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen später. Das ist einer abgesprungen, den Termin können Sie haben. Ansonsten haben wir Wartezeiten von einem Jahr. So, okay, ich hatte halt Glück. Ja, ich
Ja.
weiß nicht, ich habe dann eben weitergemacht, habe dann meinen Sport, soweit es geht, betrieben und irgendwann merkte ich, dass es weniger wurde, weil nachts war auf einmal
Oh.
noch, es war noch Puffer in dem, was ich da zusammengebaut habe. Und zur gleichen Zeit war es so, ich musste das machen, ich musste lernen, damit umzugehen, weil jetzt kommt ja der Querverweis zur Trennung. Das deutsche Scheidungsrecht meint es nicht immer gut mit einem, vor allen Dingen mit dem Hauptverdiener. Ist völlig egal. Ich bin halt aus der Klinik gekommen. War im Krankengeld, habe kein Geld bekommen von der Krankenkasse, weil auch das wusste ich nicht. Die Krankenkasse zahlt erst nach Ende der Krankmeldung. Es war, glaube ich, Freitag und Montag ich hatte noch 100 Euro auf dem Konto und am Montag hatte ich 1.100 Euro zu überweisen fürs Haus, Trennungsunterhalt und so weiter. Und dann habe ich auch da, hab ich dann, was ich eigentlich überhaupt nicht kann, habe ich das Telefon angenommen, habe mit der Sparkasse telefoniert, habe mit der Krankenkasse telefoniert, 3 Stunden mit einer Dame von der Krankenkasse telefoniert, weil die auch Krebs hatte. Und wir haben uns über unser
Ja.
Selbst unterhalten. Und ich habe
Doch schön.
mit meinem Vorgesetzten in der Firma gesprochen. Und am Ende ist es so gewesen, die Sparkasse hat mir einen kurzfristigen Kredit eingeräumt. Die Krankenkasse, die Damen hatten sofort an ihre Kasse die Veranlassung, dass ich das Geld überwiesen bekomme. Und meine Firma hat mir Urlaub, den ich ja nicht mehr brauchte, weil ich war ja krank, hat mir
Ja.
quasi Urlaub zu Geld gemacht, sodass ich am Montag meine Rechnung bezahlen konnte. Was für mich aber auch klar war, ich
Oh,
musste
was
wieder
für
arbeiten gehen, weil ich konnte mir das Kranksein nicht erlauben. Weil ich hatte so hohe Kosten durch Unterhalt etc. pp. Anwaltskosten, was ich schon bezahlen musste, dass ich es mir keine andere Wahl war, als arbeiten zu gehen, damit ich meine Kosten, damit ich nicht vom Gerichtsvollzieher lande, Haus und Hof verliere.
ein.
Und deswegen musste ich lernen, mich zu verbinden, hatte alles mit, sodass ich dann irgendwann angerufen habe, du, ich muss wiederkommen, ich komme wieder und so weiter. Und mein Kollege hat dann, war unglaublich nett, hat dann gesagt, ja, ich sag den Kollegen hier alle Bescheid, wenn du was, dass sie nicht auf dich zukommen. Ich habe gesagt, ich weiß, eigentlich bin ich psychisch nicht in der Lage, zur Arbeit zu kommen, weil ich Angst habe, da mitten in Tränen auszubrechen, weil ich hatte halt ein Nervenkostüm, das war unglaublich dünn. Ich spreche mit allen, dass sich keiner darauf anspricht und dass alle Bescheid wissen, wenn du was erzählen willst, wirst du es erzählen. Und ich hatte die Freigabe, dass Andreas, du kommst, du kannst gehen, wann du willst, du kannst spazieren gehen, wenn du willst. Ich hatte den Schreibtisch schön verstellbar, weil ich wegen der Lymphen sollte ich mich möglichst viel ändern. Und das war einfach auch von meinem Arbeitgeber toll. Und ich hatte einfach das Glück,
Super
dass
schön.
im Nachhinein wahrscheinlich dadurch, dass ich Sport getrieben habe und mein Lymphsystem damit auch angeregt und ins Rotieren brachte, dass die Narbe sich verschlossen hat. Und dadurch lief keine Lymphflüssigkeit mehr aus. Die lief dann zwar ins Bein rein, aber da wird sie dann abgebaut. Hat aber dann trotzdem meinen Termin in Bonn und hatte Glück, auch ein ganz toller Arzt. Das war übrigens die schmerzhafteste Geschichte von meiner ganzen Leidensgeschichte, war diese Untersuchung, weil der Zugang zum Lymphsystem für das Kontrastmittel sitzt zwischen den Zehen. Das heißt, du kriegst zwischen jedem Zeh, zwischen den Zehen, also genau dazwischen, kriegst du eine Spritze, das Kontrastmittel. Also, er sagte, ja, sagt, das wird jetzt unangenehm. Ich habe ja schon welche gehabt, die sind von der Frage gefallen. Ne? Es ist wohl ein bisschen, es ist ein Narkosemittel drin, was quasi am Anfang so ein bisschen betäuben kann. Aber ich kann es nur sagen, was ich will, das ist die Hölle. Also wirklich, also da an der Stelle, wo es so ganz weit, das knackt dann so schön und dann das tut so weh. Und ich habe gemerkt, Gott sei Dank ist hinter mir die Wand, sonst wäre ich einfach mal ich hätte versucht, immer von der Spritze wegzurutschen. Ja, wie gesagt, auch das habe ich hinter mich gebracht. Am Ende war die Untersuchung so, sagt er, ja, ich kann ja was sehen, aber wissen Sie, was, Herr Hildebrand? Wir lassen das erstmal so. Weil jeder weitere Eingriff, das hat man auch gelernt, ist ein Risiko. Und wenn irgendwas sich verschlimmert oder sowas, weil so wie das jetzt aussieht, läuft das da zwar rein, aber es wird abgebaut und das ist gut. Und wenn irgendwie was verschlimmert, rufen Sie mich an und Sie können sofort vorbeikommen. So bin ich dann da rausgegangen. Und das war auch dann das Ende mit dieser Dings. Es hat halt nicht mehr gesuckt. Ich konnte so ganz normal vor sich hinleben und die Geschichte hat da dann auch eigentlich als Ende gefunden. Nachsorge und sowas, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Und am Ende ist alles gut gewesen mit vielen Erkenntnissen meinerseits, was Ärzte betrifft, was Wahrheiten und Unwahrheiten betrifft, was Empathie und ich weiß jetzt gerade das Gegenteil nicht, Unempathie, was Kompetenz und Inkompetenz, auch
Unsympathisch.
was Sympathie und Unsympathie, selbst bei den gleichen Ärzten sein kann. Aber es sind ja auch nur Menschen. Das ist eine Geschichte mit so unglaublich vielen Auf und Abs. Und ich dachte, es ist einfach wichtig, dass außer dieser Stefan, wie gesagt, dieser Stefan Kübler, der darüber bloggt, der heute noch unterwegs ist, gerade zum Thema HPV, weil Peniskrebs ist eigentlich immer noch nicht richtig erforscht. Man nimmt an, mögliche Ursachen wären Vorhautverengung, habe ich nicht. Unsauberkeit, ich habe 5-mal die Woche Sport getrieben, sauber ging es nicht mehr. Und, oder eben HPV. Und es ist nie, es wird nie untersucht oder sowas. Ich gehe aber auch davon aus, dass da hinsichtlich darauf beruhte, dass ich eben auch diese HPV-Viren hatte, die man auch schon als junger Mensch dann bekommt. Und
Natürlich, absolut, na klar.
mein Urologe hat mir, nachdem ich ihn gefragt hatte, weil ich, kann ich das jetzt irgendwie weitergeben an eine Partnerin oder sowas, sagt er, nein, das ist ein komplett anderer Virenstamm, wie den zum Beispiel Frauen haben. Er ist auf Frauen überhaupt nicht übertragbar. Also wenn Frauen, du hattest das ja auch mit Gebärmutterhalskrebs, ist ein ganz anderer
Genau.
HPV-Art, den wir Männer oder den Männer haben, die, wo dann der Penis-Krebs ist. Also hatte mich auch beruhigt. Ich dachte nicht, dass ich dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, vorsichtig sein mit meiner Umgebung, dass ich die in irgendeiner Form anstecke, dass denen. Ich hätte auch einmal zu meiner Tochter und auch zu meiner jetzt Ex-Frau gesagt, lasst euch untersuchen, in dem wieder den besseren Wissen, dass es eventuell, ich hatte ja auch, ich wusste ja nicht, woher es hatte, ich hatte ja auch andere
Ja,
Fälle,
natürlich, klar.
habe es mir von meiner Ex-Frau oder sowas geholt, ne? Aber es ist halt nicht, und das ist jetzt einfach alles ganz gut. Es ist alles super verheilt. Was übrigens aufregend war, war im Stehen pinkeln. Kannst jetzt nicht mitreden, ich weiß,
Nee.
aber ich bin halt ich habe halt den Katheter gehabt, der ist auch relativ spät gezogen worden, nachdem ich dann der raus war und ich wieder auf Toilette gehen konnte, habe ich mich natürlich hingesetzt und ich bin auf der Rückfahrt, war Stau vor Hamburg und ich sagte, um Gottes Willen, ich muss jetzt pissen. Ja, dann bin ich dann irgendwann raus auf den Dings und dann stand ich da, ah, geht das noch? Das war wirklich, also da macht man sich keine Gedanken. Und ja, es geht, es funktioniert da alles
Gut.
genauso. Es funktioniert alles genauso wie vorher. Und heute, wie gesagt, ich habe Glück gehabt. Es ist halt ein Stück hier weggeschnitten worden. Ich habe jetzt ein bisschen Oberschenkel an meiner Penisspitze. Dafür fehlt mir ein Stück Oberschenkelhaut. Das erinnert mich auch immer drauf. Das ist so ein schönes Muster, was da fehlt. Ansonsten ist es alles in Ordnung. Ich habe nie irgendwelche Auffälligkeiten. Es funktioniert alles. Primär- und Sekundärfunktionen sind erhalten. Also er tut
Sehr
alles,
gut.
für was ihn der Herr da mal hingehängt hat. Und ich kann einfach nur sagen, ich habe Glück gehabt und das am Ende einer auch Achterbahn schwierigen Geschichte. Das ganze Thema wird natürlich wahrscheinlich nie wieder aus meinem Kopf verschwinden und manchmal triggert einem das eine oder andere doch. Aber warum ich einfach dich auch angeschrieben habe, war, dass es einfach wichtig ist, dass Männer, die eine solche Diagnose bekommen, irgendwo was finden, wenn sie googeln. Oder wenn sie,
Ja,
ich habe
total.
Podcasts gehört, ich habe mich nachher mit Podcasts satt gehört. Ich glaube, ich habe ein Onkologiestudium nebenbei gemacht. Zu der Zeit konnte ich über jeden Krebs alles erzählen. Ich habe mich dann auch versucht, gerade bei Frauen, es geht ja nicht nur um den Krebs, es geht ja auch um die Scham. Es geht um die
Natürlich.
Möglichkeit des Komplettverlustes deines Geschlechtsteils, der damit
Richtig.
einhergehenden völligen unmöglich machen von Sex, dem Tragen des Restes mit einem Dauerkatheter und so weiter und so fort. Und all diese Scham und dieses, gerade wenn man dann auf einmal, ich sage jetzt mal wieder, keine Partnerin hat, denkt, aber ist das jetzt vorbei? Du wirst dich, du brauchst nie wieder jemanden kennenlernen, wenn da nichts mehr ist, du brauchst ganz vergessen. Und diese Angst, die da alles mit reinkommt, ich sag mal, das ist bei Frauen, bei Brustkrebs ja wahrscheinlich auch nicht anders, ne? Und ich will jetzt gar nicht davon sprechen, wenn Frauen, was ich, Vulvakrebs haben. Auch
Ja,
da habe
genau.
ich mich, ich habe, was ich mir alle mehr Videos angucke, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Ne, das ist ja alles nochmal auch schwierig. Ich habe gedacht, dass ich ihr Podcast und sowas gesucht habe, einfach um die Psyche dieser Patientin zu verstehen. Damit ich irgendwo jemanden hatte, an den ich mich dran heften konnte, weil es gibt keine Männer. Du kannst auch nicht vergleichen mit einem Hodenkrebspatienten, weil dann schneiden sie dir das Ding weg. Ich meine, gut, es ist scheiße, wenn du ein junger Mann bist. Wenn du noch Familie vor dir hast, ist eine andere Geschichte. Aber die schneiden dir das Ding weg und wenn du möchtest, setzen sie dir eine Prothese rein, da sieht keine Sau. Ne? Das ist halt, weil diese optische, die Wahl zwischen Tod und Verstümmelung, die ich da hatte, die machte die ganze Sache so unglaublich schwierig. Und
Glaube ich dir.
deswegen an Männer da draußen, guckt euch an, tastet eure Hoden ab, guckt euch einen Penis an, wenn ihr euch wascht, ob da irgendwas ist und geht lieber einmal mehr zum Arzt, Weil im Anfangsstadium ist es sogar möglich, teilweise mit Laser das noch wegmachen zu lassen. Nur wer nicht hingeht, der verliert immer mehr die Möglichkeit, noch was zu behalten. Oder im Endeffekt, dass der Krebs streut und ja, die ganze Geschichte so endet. Ne? Da habe ich eben Glück gehabt, so mit keine Chemo und was der mir auch sagt, ja, Chemo könnte auch, dass ich die Chemo haben wir uns noch nie drüber unterhalten. Ja, dann kommen sie wieder hier hin. Ich sage, wieso komme ich hier hin? Das kann ich doch bei uns um die Ecke machen. Nein, 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 wir haben eine Spezialchemotherapie, die dauert 12 Stunden. Ich sage, was? Ich hatte immer so aus dem Fernsehen, denke so, ach, Stunde, bist du raus. Nein, 12 Stunden. Ich hatte in der Klinik in Rostock, da meine Insomnia da ja irgendwie ausgeprägt war, hatte ich nachts einen jungen Mann kennengelernt, der Ende 20 war. Der war da zur Chemotherapie und der war so niedergeschlagen. Und der erzählte mir, ich bin doch so jung und ich sollte doch jetzt nicht hier sein. Ich sollte mit meinen Freunden in eine Disco gehen und mit Mädchen rumhängen. Und das hat mir so leid getan. Und der war auch da wegen dieser langen Chemotherapien. Und da bin ich auch froh. Ich habe eine ganz andere Nebengeschichte. Ich habe in der Klinik meine jetzige Partnerin kennengelernt.
Ach,
Ich
wie
hatte niemanden. Ich
schön.
hatte niemanden. Es war ja keiner da. Es hat mich nie einer besucht. Es waren 450 Kilometer ein Weg. Meine Kinder haben mich besucht. Ich war quasi allein. Und ich habe über das Internet eine Frau kennengelernt, die hier aus der Gegend kommt, aus Lemgo. Du bist ja auch nicht so ganz weit weg. Die
Genau.
mit dem Deutschland-Ticket von Lemgo nach Rostock gefahren ist. Ich glaube, 12 Stunden Bus, Zug gefahren. Und wir kannten uns nicht. Wir hatten uns nur geschrieben. Sie ist mich besuchen gekommen. Und sie hat
Oh,
mich,
wie
in den
schön.
3 Wochen hat sie mich dreimal besucht. Hat dann, sie hat
Das
dann sich
muss
ein
Liebe sein.
Hotelzimmer genommen. Wir sind dann allen Dings, sind wir dann stiften gegangen, sind wir beide, haben uns in den Zug gesetzt und sind nach Warnemünde gefahren und haben zusammen am Meer gesessen und haben uns Geschichten erzählt, haben uns ein Bier gekauft. Da hatte ich die Idee mit dem Katheter, der Dauerkatheter, Patienten. Ich sage, die können doch nicht mit so großen Taschen rum. Nee, da gibt's auch kleine Mobile. Ich sag, super, her damit. Ja, damit ich noch mehr mobil. Sind wir halt ans Meer gefahren und ich sag, mein Beutel müsste ich jetzt mal gerade leeren, weil der ist voll, ne? Das Schöne ist, du brauchst halt nur den Hahn aufmachen und lässt es laufen. Ach, wir haben so viel da und wir sind jetzt seit 2 Jahren ein Paar, wohnen jetzt zusammen.
Schön.
Und ich hatte das Glück, sie ist auch noch in der Pflege beschäftigt. Sie konnte mich, also
Perfekt.
konnte mich auch noch
Auch
versorgen.
verarzt.
Ne, verarzten, bis ich ihr gesagt habe, ich muss das jetzt selber können, damit ich das auch in der Firma kann, was sie mir dann übel genommen hat, weil sie hat es halt auch gern gemacht für mich. Das
Ja,
ist auch noch
klar.
die Geschichte, die ja nebenher geht, wo ich sage, da habe ich auch noch das Riesenglück gehabt, dass sie eine Frau, die über meine Krankheit wusste, mich trotzdem kennenlernen wollte und wir jetzt halt ein Paar sind. Das, ja, es ist irgendwie alles zum Guten gekommen. Also war es doch gut, dass ich die Möglichkeit mit der Flasche Schnaps und dem November im Truppenübungsgelände nicht in Anspruch genommen habe, sondern mich
Absolut.
aufgerafft habe, mein Schicksal in die Hand genommen und dann auch die richtigen Menschen kennengelernt habe.
Ach,
So
wie
alles jetzt
schön.
zum Guten gekommen ist.
Ja, Andreas, wenn das nicht die passenden Abschlussworte waren, also auch gerade, dass du jetzt auch über deine neue Beziehung gesprochen hast und ja, dass es ein Wink des Schicksals war, eben denn auch denn etwas Schönes in dein Leben zu tragen, um dir noch mehr wieder Hoffnung zu geben, dass es auch ganz wundervolle Menschen da draußen gibt und dass du dann eben auch deine neue Partnerin dadurch kennengelernt hast. Das freut mich natürlich unglaublich. Und ich danke dir, dass du da warst, dass du uns mitgenommen hast in diese intensive Reise auch von dir. Und ich glaube, dass du ganz, ganz vielen Männern da draußen wirklich auch jetzt so viel Hoffnung und Kraft und Mut auch gegeben hast, wie wichtig es ist, auch darüber zu sprechen und wie wichtig auch es ist, wenn das jetzt hier jemand hört, der genau die gleiche Diagnose bekommen hat und total alleine da draußen ist, dass er dich dann auch finden kann und dass er neben Stefan dann eben auch dir schreiben kann, weil du das Ganze auch durchgemacht hast und ihm auch Möglichkeiten nennen kannst. Und deswegen danke ich dir sehr, dass du da warst. Würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden und die letzten Worte, die gehören jetzt, fühle ich jetzt nur dir.
Ja, also wie gesagt, ich habe das gemacht, um den Männern, die solch eine Diagnose oder diese Diagnose bekommen, eine andere Möglichkeit zu geben, als die ich hatte. Da rufe ich dann auch vielleicht auch mal auf für andere Männer, die sowas haben, ihre Erfahrungen haben, zu teilen. Denn damit wir Männer mit solch einer Diagnose nicht alleine sind, das können wir nur, indem wir nach draußen gehen und sagen, das bin ich. Und wir haben jetzt den November, wo es um Männergesundheit geht. Und es ist einfach wichtig, weil in den dunklen Zeiten bist du auf jedes Licht angewiesen. Und ich habe mir gesagt, ich bin so in der Dunkelheit gewesen, jetzt will ich ein Licht sein. Und wenn irgendeiner was will, dann kann er mich gerne kontaktieren oder ich hab dir ja auch die Homepage von dem Stefan, wo ich die Informationen auch gerne an den wenden, weil da ist er sehr aktiv in dem Thema, damit ihr, wenn ihr so eine Diagnose bekommt, nicht alleine seid, so wie ich es.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein so fantastisches Interview war, wo Andreas uns mitgenommen hat, auch in diesen Ärztemarathon, den er da durchgemacht hat und wie viele Ärzte dann eben auch leider inkompetent waren und man kann es kaum glauben, aber wenn man dieses Interview hört, also wie viele Ärzte Andreas durchgemacht hat, in wie vielen Kliniken er war, dass er durch ganz Deutschland einfach mal gereist ist, um dann eben auch die bestmöglichste Handlung zu bekommen. Und es ist eben auch so wichtig, dass man da auf sich hört, dass man sich eine Zweitmeinung einholt, dass man selber dann eben auch recherchiert und vor allem, dass man aber auch die ganze Zeit die Hoffnung nicht aufgibt. Und was er uns auch noch mal gezeigt hat, wie wichtig es ist, auch in so einer Situation diese Scham zu verlieren, dann eben auch, wenn es wirklich um dein Leben geht und dass man dann eben auch bereit ist, das Ganze dann auch über sich ergehen zu lassen, aber natürlich auch hier Grenzen setzen darf und dass man diese Grenzen auch definitiv sich einfordern kann und dass es auch ganz, ganz wichtig ist, vor allem über diese Dinge zu sprechen. Deswegen hoffe ich sehr, dass euch dieses Interview gefallen hat. Wir verlinken hier alles in den Shownotes natürlich auch da, wo Andreas war, wo eben auch der Link von dem Stefan auch ist, unter anderem, wo ihr euch informieren könnt, auch vor allem über HPV, was ganz, ganz wichtig ist, auch gerade für die Männer. Und deswegen hoffe ich sehr, dass du dieses Interview mit den ganzen Menschen hier auf der Welt teilst, damit dieser Podcast natürlich auch noch größer wird, damit er diese Menschen noch mehr erreicht dann eben auch. Und wie immer, liebe Männer, achtet auf euch, geht zur Vorsorge, Thema Prostata, Thema Darmkrebs, aber eben auch hier, wie Andreas das gesagt hat, also tastet euch ab, ganz, ganz wichtig, und solltet es in irgendeiner Art und Weise Symptome geben, nervt die Ärzte so lange, bis sie euch auch wirklich dran nehmen und vor allem auch ernst nehmen. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich freue mich auf nächste Woche auf meinen neuen Gast und wünsche euch von Herzen alles Gute, eine gute Woche und bleibt wie immer gesund.